Ja, einen schönen, wunderbaren Sonntagvormittag hier bei uns in der Christusgemeinde. Wie ihr merkt, habe ich mich nicht so passend zu dem gelb-blauen Zelt gestylt wie Sven. Ganz perfekt. Aber das Outfit ist ja nicht das Entscheidende. Ich möchte jetzt noch mal mit uns beten. Vater im Himmel, danke, dass wir uns so bewusst machen dürfen, dass du in diese Welt gekommen bist, damit du mit deiner Gegenwart in unserem Leben Platz nimmst. Danke, dass das Zelt uns daran erinnert, an das, was Weihnachten geschehen ist und was heute in unserem Leben erlebbar sein soll. Und so laden wir dich ein, Gott, wir geben dir jetzt Raum in unserem Herzen, in unseren Gedanken. Und wir heißen dich willkommen. Komm du und überflute du uns mit all dem Guten, was du heute für uns bereit hast. Danke dafür. Amen. Letzten Sonntag war ich auf einem Gemeindegeburtstag in Malente eingeladen. Und dort in der Gemeinde hängt ein Schild, wo es zur Kinderstunde geht. Und da steht Boxenstopp drauf. Also die Kinderstunde dort heißt Boxenstopp. Und das finde ich eigentlich richtig gut. Also wer mal Formel 1 geschaut hat, das ist jetzt nicht so mein Favorite, aber wer das geschaut hat, der kennt das. Der Rennfahrer bremst gerade noch so rechtzeitig und dann stürzt ein 16-köpfiges Service-Team auf dieses Auto zu und innerhalb von 5 Sekunden wechseln die Reifen, bringen alles auf Vordermann mit absoluter Übereinstimmung und Präzision und dann rast das Auto auch schon weiter. Krass eigentlich, wenn man sich das Zusammenspiel anguckt. Also heute in unserem Gottesdienst sind mehr als 16 Service-Mitarbeiter beteiligt. Und unser Gottesdienst ist tatsächlich so vergleichbar wie mit einem Boxenstopp. Also das Rennen findet definitiv woanders statt, nicht in der Box. Und wir kommen hier sozusagen jeden Sonntag her, treffen uns. Menschen treffen sich weltweit zu Gottesdiensten, zu sowas wie einem Boxenstopp, um auf Vordermann gebracht zu werden, damit wieder jede Schraube richtig angezogen wird, damit alles wieder laufen kann. Und dann geht's raus in den Alltag. Es geht Gott nämlich nicht um einen Sonntagsglauben, sondern um einen 7-Tage-Glauben, einen Montags, Dienstags, Mittwochs, Donnerstags, Freitags, Samstag, Sonntag-Glauben. Gott kommt mit seiner Gegenwart, mit seiner Herrlichkeit dahin, wo wir ihn ermöglichen. Sonntag und natürlich gerade da, wo das Rennen stattfindet, die ganzen Runden im Alltag. Der Textzusammenhang unseres Textes heute kommt aus dem Alten Testament, dem Propheten Jesaja. Und was uns damit verbindet, ist, dass auch bei uns ja die Fastenzeit beginnt. Und in diesem Text geht es unter anderem um Fasten, das Gott gefällt. Ich erkläre einmal kurz den geschichtlichen Zusammenhang, in dem der Text steht. Also 538 vor Christus wurde das Volk Israel aus der Verbannung in die Freiheit gelassen. Die babylonische Gefangenschaft war vorbei, sie konnten wieder in ihr Land zurück. Wir können uns nur erahnen, welche Sehnsüchte sich damit verbanden, was das für eine Befreiung war. Die Erwartung war natürlich groß, aber umso nüchterner dann das reale Ankommen, der reale Neuanfang dort in dem Land. Die Geschäfte liefen schlecht, es gab sozialen Unfrieden. Das Land wurde neu verteilt und da gab es dann auch so eine Art Treuhänderschaft dafür. Aber der Besitz bündelte sich dann doch, so wie es schnell kommt, in der Hand einiger wenige. Die Wirtschaft lahmte, nichts geht voran. Die Mauer um die Stadt musste noch gebaut werden. Jerusalem lag brach sozusagen, für Feinde angreifbar. Der Tempelbau, sie wollten ja einen neuen Tempel bauen, der steckte noch in den Anfängen. Und so trafen sie sich zu intensiven Bußfeiern. Strengeres Fasten wurde angesagt, aber nichts wurde besser, im Gegenteil. Misserfolg führt zu Unmut, auch zu Unmut gegeneinander und eben auch zu Unmut Gott gegenüber. Warum fasten wir Gott und nichts passiert? Du siehst es offenbar nicht an. Wir stehen auch vor der Passionszeit, der Fastenzeit und können vielleicht noch mal reinschauen in diesen Text und den Text gleich zu uns sprechen lassen. damit wir vielleicht Formen finden, an denen Gott gefallen hat. Vielleicht hat der eine oder andere sich von uns hier was vorgenommen. 7 Wochen mit oder 7 Wochen ohne. Manche haben sich vielleicht entschlossen, auf liebgewordene Güter zu verzichten, um wieder ein bisschen freier zu werden. Eine gute Gelegenheit, freier von Schokolade, von Zigaretten, von Alkohol oder Medienkonsum. Mancher will sich vielleicht lieber weniger aufregen und weniger ärgern. Das ist auch eine gute Idee. Andere haben sich vielleicht eher 7 Wochen mit überlegt. Also mit täglicher Stille, mehr Konzentration auf Gott oder mehr dankbare Worte anderen Menschen gegenüber, dankbare Taten. Also ganz egal, ob mit oder 7 Wochen ohne oder am besten beides. Also es ist gut, sich zu besinnen und vor Gott zu bewegen, unser Leben in eine gute Richtung zu bringen und uns eben durch Gott, nicht durch Aktionismus, bewegen zu lassen. Und hoffentlich haben wir uns nichts vorgenommen, um Gott damit irgendwie zu benutzen, also um ihn irgendwie mit unseren Anstrengungen zu beeindrucken oder dadurch noch etwas rauszuschlagen, da könnten wir enttäuscht werden. Schlechtes Gewissen oder Angst sind sowieso gar keine guten, nachhaltigen Motivatoren. Schauen wir in das Kapitel. Jesaja 58, die Verse 1 bis 8. Ruf, so laut du kannst, weist Gott seinen Boten an. Ruf, so laut du kannst, es ist wie ein Weckruf. Ruf, so laut du kannst, lass deine Stimme erklingen, mächtig wie eine Posaune. Halte meinem Volk seine Vergehen vor. Da werden wir ja schon stutzig. Aber ist das nicht liebevoll? Vergehen heißt ja eigentlich, da geht jemand einen falschen Weg. Also da ist jemand auf dem Holzweg, auf einem Irrweg. Und ist das nicht sehr liebevoll, wenn wir uns vorstellen, wir wären irgendwo unterwegs und jemand ruft uns zurück und sagt, Entschuldigung, nein, da geht's lang. Und wir sind froh, dass wir uns einen Umweg, einen Irrweg ersparen. Deshalb ruft Gott. Er möchte nicht, dass sein Volk auf Abwegen geht, in die Irre geht, in irgendwelche Sackgassen kommt. Deshalb schickt er seinen Propheten, damit das Volk sich nicht vergeht. Ach, für wie fromm halten sie sich doch, sagt Gott. Sie rufen Tag für Tag nach mir und fragen nach meinem Willen. Ich meine, das ist immerhin ein Niveau. Tag für Tag nach Gott und seinem Willen fragen. Schön, wenn wir da mithalten können. Sie kommen gern zum Tempel gelaufen, um meine Nähe zu suchen. Ich hoffe, ihr seid heute auch gerne hier. Also eigentlich wirkt doch alles gut und entspannt, oder nicht? Wo liegt denn nun das Problem? Weil sie sich einbilden, nach meinen Geboten zu leben, darum fordern sie von mir auch wohlverdiente Rechte. Also hier liegt Selbstgerechtigkeit vor. Sie fühlen sich wohl durch ihr frommes Verhalten, was nach außen ja definitiv gut ist, ja aber auch innere gute Motive besitzt. Und jetzt wird das so ein Kuhhandel mit Gott. Warum siehst du es nicht, wenn wir fasten? Werfen sie mir vor, sagt Gott. Wir plagen uns, aber du scheinst es nicht mal zu merken. Habt ihr sowas auch schon mal gedacht? Und Gott sagt, darauf antworte ich, wie verbringt ihr denn eure Fastentage? Ihr geht wie gewöhnlich euren Geschäften nach und treibt eure Arbeiter genauso an wie sonst auch. Da können wir mal so innehalten, wie begehen wir eigentlich so einen Ruhetag? Ist der Feiertag für uns wirklich so ein Ruhetag, wo wir uns das gönnen, was uns wirklich gut tut? Oder ist da doch nicht schon der Blick auf morgen und übermorgen, was es noch zu tun gibt? Und unsere Gedanken kreisen um die alltäglichen Geschäfte und der Schüler holt nochmal die nicht gemachten Hausaufgaben oder die Vokabelhefte raus und irgendwer muss noch eine Präsentation für die Arbeit fertigstellen. Und im Haushalt gibt es ja auch immer noch eine Menge zu tun. Wie beschäftigt sind wir eigentlich am Ruhetag? Ihr fastet zwar, aber gleichzeitig zankt und streitet ihr. Wie viel angestauten Ärger gibt es auf dem Weg zum Gottesdienst oder auf der Heimfahrt schon? Wie friedevoll sind wir eigentlich wirklich? Wenn das ein Fasten sein soll, sagt Gott, dann höre ich eure Gebete nicht. Denkt ihr, mir einen Gefallen zu tun, wenn ihr auf Essen und Trinken verzichtet, den Kopf hängen lasst und euch in Trauergewändern in die Asche setzt? Nennt ihr sowas Fasten? Ganz offensichtlich hat Gott, ein Gott der Freude, der die Welt bunt gemacht hat, überhaupt keine Freude daran, wenn wir trübsinnig und schlecht gelaunt uns menschlich womöglich noch für ihn bemühen. Ist das ein Tag, an dem ich Freude habe, ich der Herr? Nein, sagt Gott. Ja, wie sieht denn dann nun ein Fasten aus, an dem Gott seine Freude hat? Das finden wir ab Vers 6. Ein Fasten, das mir gefällt, sieht anders aus. Und Gott sagt, löst die Fesseln der Menschen, die man zu Unrecht gefangen hält, befreit sie vom drückenden Joch der Sklaverei und gebt ihnen ihre Freiheit wieder. Schafft jede Art von Unterdrückung ab, teilt euer Brot mit den Hungrigen, nehmt Obdachlose bei euch auf und wenn ihr einem begegnet, der in Lumpen herumläuft, dann gebt ihm Kleider. Helft, wo ihr könnt und verschließt eure Augen nicht vor den Nöten eurer Mitmenschen. Quer durch die Bibel sehen wir, dass Gerechtigkeit immer eine soziale Dimension hat. Gerecht ist der, der sich zum Wohle der Gemeinschaft gemeinschaftsgemäß verhält. Gerechtigkeit ist nicht nur eine Sache zwischen mir und Gott. Heutzutage gibt es natürlich eine andere Form von moderner Sklaverei, obwohl es auch weltweit immer noch richtigen Sklavenhandel gibt. Aber es gibt andere Formen, Menschenhandel weltweit, Zwangsprostitution, grausame Dunkelziffern, Hungerlöhne, die gezahlt werden, damit wir billig einkaufen können. Und da stellt sich ja die Frage an unser Konsumverhalten, stützen wir ungerechte Strukturen? Wäre es vielleicht nicht gut, in der Fastenzeit mal mehr Fairtrade zu kaufen und dafür auf anderen Dingen zurückzustecken, damit es im Budget noch langt? Wie wäre das? Oder diese ganze Prostitutionsgeschichte. Pornografie entwürdigt Menschen. Und wo wir damit zu tun haben, und wenn wir die Statistik lesen, könnten wir jetzt durchzählen, der wievielte hier in der Reihe betroffen wäre, entwürdigt Menschen. Machen wir da mit? Und wie ist das, wenn hier von Druck, Unterdrückung geredet wird? Legen wir auch Druck auf Menschen in unserem Umfeld? Geht von uns eher etwas Befreiendes oder Bedrückendes aus? Und dann geht es hier um Teilen. Teilt mit den Hungernden. Vielleicht haben wir um uns herum nicht so viele, die jetzt tatsächlich Hunger nach Nahrung haben, aber wie viele Menschen hungern nach Liebe und Anerkennung und begegnen wir ihnen und ihren Bedürfnissen? Wem geben wir Liebe und Annahme, Wertschätzung? Und dann geht es hier ums Aufnehmen von Menschen. Helft, wo ihr könnt. Verschließt eure Augen nicht. Haben wir offene Augen, wenn wir durch unseren Alltag gehen? Oder sind wir so in unserer kleinen Welt befangen, dass wir nur das Allernächste sehen? Und Jesus selbst greift diese Jesaja-Rede selbst wieder auf und macht sie zu seinen eigenen Worten. Und zwar ganz besonders ausdrücklich, nicht nur da, aber auch ganz besonders in dem bekannten Gleichnis vom Weltgericht, Matthäus 25. Da legt er Jesaja aus, da legt er diese Stelle aus und spitzt alles noch einmal zu, die Verpflichtung, eigentlich die selbstverständliche Verpflichtung zur Mitmenschlichkeit. Jesus sagt, und da identifiziert er sich unmittelbar, ich bin hungrig gewesen und ihr habt mir zu essen gegeben. Ich bin durstig gewesen und ihr habt mir zu trinken gegeben. Ich bin ein Fremder gewesen und ihr habt mich aufgenommen. Ich bin nackt gewesen und ihr habt mich gekleidet. Ich bin krank gewesen und ihr habt mich besucht. Ich bin im Gefängnis gewesen und ihr seid zu mir gekommen. So verschärft Jesus das. Jesus verknüpft die Zusage seiner Gegenwart unmittelbar mit diesem konkreten Handeln der Nächstenliebe. Und er schließt dann in Matthäus 25, Vers 40, was ihr für einen meiner geringsten Brüder und Schwestern getan habt, das habt ihr mir getan. Dadurch, dass unser Rechtsstaat mit unserer Beteiligung in vielerlei Hinsicht eine wirklich gute Fürsorge übernimmt, also freie Bildung für alle, medizinische Versorgung für alle. Eigentlich muss bei uns niemand hungern und jeder kann ein Dach unter den Kopf bekommen. Unser Geld wird dafür benutzt. Besteht aber die Gefahr, dass heutzutage Fürsorge ganz unpersönlich wird, dass wir uns innerlich mit unseren Steuern losgekauft haben. Noch persönlich hier und da zu investieren, Menschen barmherzig zu begegnen, ihre Nöte auf unser Herz zu nehmen und sie zu tragen. Die Welt hat sich geändert und wir können ja bloß froh sein, dass bei uns nicht ein Wanderer abends klopft, der unsere Gastfreundschaft benötigt und die wir mit Gastrecht natürlich christlich ermöglichen würden. Ich glaube, da sind wir alle froh, dass wir diese Herausforderung gar nicht haben. Die Frage ist, welcher Fremde darf denn mal ein paar Stunden zu uns zu Besuch kommen? Das wäre ja eine ganz abgespeckte Variante. Wen darf Gott uns überhaupt vor die Füße legen? Wo ist denn eigentlich Platz in unserem vollen Alltag für Menschen, denen wir begegnen? Haben wir noch Platz in unserem Herzen, in unserem Leben frei? Aber dieser Bibeltext soll uns überhaupt nicht bedrücken. So könnte das ja jetzt erstmal wirken. Das, was ich alles eben gesagt habe, ist wie die eine Seite der Medaille. Bibeltexte sollen niemals ein bedrückendes Gesetz sein und eine Last auf unser Leben legen, sondern sie sollen Gottes Evangelium, seine gute Nachricht in unser Herz pflanzen und eine gute Auswirkung erzielen. Die Bibeltexte sollen nicht Schuld- und Schamgefühle in uns produzieren, was jetzt vielleicht dem einen oder anderen hochgerutscht ist, sondern diese Texte sollen uns eine Vision vermitteln, wie Gott diese Welt gedacht hat und woran er uns beteiligen möchte. Gott möchte uns Bilder malen, dass wir sagen, ja, wie gut wäre es hier in Barmbek oder Farmsen zu leben, wenn ich jemand meine Tür öffne, wenn ich jemandem, der nach Liebe hungert, meine Aufmerksamkeit schenke. Ja, was würde das für einen Unterschied machen? Gemeinsam sind wir stark. Gemeinsam können wir einen Beitrag leisten, dass Gottes Wille im Himmel und auf Erden schon jetzt geschieht. Also deshalb malen Jesaja und noch viel besser Jesus uns Gottes Willen so konkret, dass Gottes Wille vor unseren Augen zu glänzen beginnt und dass eine herrliche Vorstellung unsere Sehnsucht erfüllt. Und dann sind wir plötzlich angestoßen. Motiviert, mit Gottes Hilfe eine bessere Welt zu bauen, da wo wir leben. Ich weiß nicht, wer im Spiegel-Online-Bericht gelesen hat, dass es jetzt an der U-Bahn Emilienstraße, also unter der Erde, einen Kiosk gibt, einen Zuhörkiosk. Ein 71-Jähriger hat ihn gemietet. Er konnte die Hochbahn überzeugen, dass er nun für knapp 300 Euro im Monat diesen Kiosk betreibt. Aber er will überhaupt nichts verkaufen. Er hört bloß zu. Und dabei ist er kein Therapeut, kein Psychologe. Wenn man ihn googelt, dann steht da, er hat Jura studiert, fuhr Taxi, verkaufte Antiquitäten, hat Hör- und Drehbücher geschrieben. Sehnsucht nach Begegnung hat ihn dazu angestoßen und gebracht, den Kiosk zu mieten. Er hat auf allen Seiten seines Kiosks Ohren plakatiert. Ich höre Ihnen zu, steht da für alle zu lesen, jetzt gleich oder ein anderes Mal. Von 9.30 Uhr bis 15 Uhr empfängt er seine Gäste. Und wer ihm länger als eine Stunde erzählt, den macht er aufmerksam, dass man ja auch mal wiederkommen kann. Er ist erstaunt, wie dieser Kiosk angenommen wird. Die Glücklichen kommen nicht zum Kiosk. Das findet er schade, denn er würde auch mal gerne fröhliche Geschichten hören. Aber er will sich nicht beklagen, er hat schon genug Material für ein Buch zusammen. Und wenn wir aus der Gemeinde manchmal mit ein paar Leuten auf der Straße hier stehen, dann können wir das nämlich genau bestätigen. Menschen freuen sich zutiefst, wenn wir einfach da sind und uns Geschichten anhören, dass wir ihnen ein Ohr leihen, mit ihnen vielleicht ins Gespräch kommen, durch einen Gedankenaustausch etwas anstoßen. Menschen Zeit schenken, das ist was ganz Großartiges. Gott möchte uns mit seiner Liebe überfluten, dass wir seinen Herzschlag aufnehmen, sein Mitgefühl empfinden und seine Vollmacht zum Handeln empfangen. Und da können wir dann ganz individuell kreativ werden. Da gibt es so viele Wege. Die unfassbare Menschenfreundlichkeit Gottes rührt mich an, dich auch. Jesus begegnet uns im Mitmenschen. Was für ein Geschenk und was eigentlich für eine Ehre. Ich habe von einem Pastor in England gelesen, der sich irgendwann vornahm, einen Dienst im Gefängnis zu beginnen, weil er dachte, er möchte die Liebe Gottes dorthin bringen. Und dann stellte er ganz demütig fest, als er dort regelmäßig hinging, dass Jesus längst da war, dass er beschenkt wurde, wenn er ins Gefängnis ging. Und so wurde dieser Gefängnisdienst seine Lebensaufgabe und er ließ an seiner Beerdigung darüber predigen, über seinen kostbarsten Bibelvers. Ich war gefangen und du hast mich besucht. Jesaja und noch viel besser Jesus zeigen uns diesen Glanz der Herrlichkeit Gottes. So wie sich Gott unsere Welt vorstellt und wie die ewige definitiv in Perfektion einmal sein wird. Aber Gott möchte uns mit seinem Wort anreizen, sein Reich zu bauen, mit seiner Hilfe hier schon, im Kleinen aufzurichten, zu verwirklichen. Und die Bibeltexte bebildern uns diese Gemeinschaft mit Gott und Gerechtigkeit eines Lebens vor Gott und sprechen uns eine großartige Verheißung zu. Und diese Verheißung folgt in Vers 8. Und ich liebe diesen Vers. Ich liebe überhaupt Sonnenaufgänge. Das habe ich aufgenommen, als ich mit meiner Mutter an der Ostsee übernachtet habe. Und eigentlich wache ich nicht früh morgens in aller Frühe auf, aber da bin ich aufgewacht, weil es plötzlich so hell im Zimmer wurde. Und dann war ich völlig geflasht, habe mich auf die Bettkante gesetzt und habe da rausgeguckt und dachte, wie krass, wie jetzt diese Dunkelheit verschwinden muss, weil die Sonne über der Ostsee aufgeht. Und dann wurde es heller und heller und ich musste einfach mein Handy rausziehen und musste das fotografieren. Man kann das ja immer gar nicht so schön einfangen. Und in Jesaja 8 heißt das, dann wird dein Licht hervorbrechen wie die Morgenröte und deine Heilung wird schnell sprossen. Deine Gerechtigkeit wird vor dir herziehen, die Herrlichkeit des Herrn wird deine Nachhut sein. Und jetzt wisst ihr auch, warum ich überhaupt diesen Text gewählt habe, wegen des Stichworts Herrlichkeit. Weil wir dem nachspüren, wann kommt denn Gottes Herrlichkeit? Wann ist sie uns versprochen? Sie ist uns versprochen, da wo wir unseren Nächsten lieben, wo wir im Nächsten Jesus sehen. Herrlich, wo Gottes Gerechtigkeit regiert. Es gibt so viel Finsternis. Und ist das nicht ein ganz starkes Wort? Ein ganz starkes Bild, wie Licht alles Dunkle durchbricht und wie Finsternis das Licht nicht aufhalten kann, wie Licht stärker ist als alle Finsternis. Und Jesus hat von sich gesagt, ich bin das Licht der Welt und er ist wirklich stärker als alles. Und er hat uns zugesprochen, die wir ihm folgen, ihr seid das Licht der Welt. Unsere Liebe darf stärker sein, weil es seine Liebe ist. Wir dürfen etwas von dieser Herrlichkeit der Liebe Gottes in uns aufnehmen und dürfen fühlen, wie Gottes Herz fühlt. Und das formt unser Herz. Denn ohne Gottes Liebe sind wir einfach selbstbezogen, auf unsere kleine Welt geworfen und mit der beschäftigt und haben keine Augen und Ohren um das, was sonst noch ist. Aber wenn wir Gottes Liebe sehen, dann macht uns das Mut zu radikaler Mitmenschlichkeit durch Gottes Kraft. Und dann beten wir, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Dann ist diese Bitte ein persönlich beteiligt sein wollen. Es gibt offenbar diesen starken Zusammenhang zwischen liebevoller Zuwendung zum Nächsten und unserem persönlichen Heilwerden. Heilwerden heißt ja vollständig werden. Und das werden wir, je mehr wir Gott und Menschen lieben. Ein ganz starkes Bibelwort. Licht, unser Licht, wird hervorbrechen wie die Morgenröte. Eine neue Chance, ein neuer Tag. Alles Licht durchflutet, weil wir auf der Bildfläche erscheinen. In den Büros, im Treppenhaus, auf der Straße, in den U-Bahnen, in unseren Familien. Und eine wundersame Wendung für uns selbst. Unsere Heilung wird dadurch schnell sprossen. Mögt ihr das auch, wenn Blumen sprießen? Es ist fantastisch, wie Blüten aufgehen. Und Gott hat es sich so ausgedacht, dass da, wo wir seine Liebe aufsaugen und weitergeben, wir selber heiler werden. Etwas in uns sprost. Ist das nicht verrückt? Wir meinen immer, wenn wir geben, werden wir ärmer. Aber Gott stellt alles auf den Kopf. Nein, wir werden reich, wir werden beschenkt. Bei uns sprost es, bei uns wächst es, indem wir uns dem anderen dienen, zuwenden. Gott beschenkt uns. Und dann dieser Vers, deine Gerechtigkeit wird vor dir herziehen. Also natürlich super, wenn unsere barmherzigen Taten, denn Gottes Gerechtigkeit ist pure Barmherzigkeit, wie wir aus dem Neuen Testament wissen. Wie schön, wenn unsere barmherzigen Taten und Worte uns vorauseilen, wenn das unser Ruf ist, auf der Arbeit, in der Nachbarschaft, in unserem Freundeskreis, am besten auch gleich unter unseren Feinden. Super, wenn uns dieser Ruf vorauseilt. Aber es ist ja noch was Tieferes gemeint, wenn wir in das Neue Testament schauen und Jesus kennengelernt haben. Denn Jesus ist ja unsere Gerechtigkeit. Wir wissen ja, dass wir, so sehr wir uns anstrengen, ja niemals schuldlos werden, ja niemals wirklich gerecht sein können. Aber Jesus macht uns recht vor Gott. Und deshalb ist es letztlich seine Gerechtigkeit, die vor uns herzieht. Wir schauen auf ihn. Wir haben den Blick auf ihn gerichtet und seine Barmherzigkeit ist unsere Orientierung. Und Gott verheißt uns, wenn wir so an Jesus orientiert sind, dann geht Jesus uns voraus in unserem Alltag und Gottes Herrlichkeit ist unsere Nachhut, unsere Rückendeckung, unser Schutz im Rücken. Dessen dürfen wir sicher sein. Was für ein Wort. Jesus mit seiner Barmherzigkeit zieht vor uns her. Wir folgen und dahinter kommt Gottes Herrlichkeit. Macht das nicht Mut, in unseren Alltag zu gehen, in diesem Zug, in diesem Gänsemarsch sozusagen? Wie sind wir ausgestattet? Was für eine Verheißung. Offensichtlich gibt es diesen herrlichen Zusammenhang zwischen liebevoller Zuwendung zu unseren Mitmenschen, weil Gottes Liebe unser Herz weich macht und unserem persönlichen Heilwerden. Und es geht ja um einen Weg. Das Volk Israel kannte Wege durch die Wüste, Wege vom Exil in die Heimat. Wir sind alle unterwegs. Und wie gehen wir? Wer geht vor uns her und was folgt uns? Wir dürfen unterwegs mit der Barmherzigkeit Jesu vor Augen sein und Gottes herrlicher Gegenwart als Rückendeckung. Und wie wäre es, vielleicht im Sinne dieses Textes die Fastenzeit, die Passionszeit zu begehen, sich in jeder der 7 Wochen einen Aspekt zu überlegen, den wir umsetzen könnten. Dass wir uns Menschen in der Barmherzigkeit Jesu zuwenden. Gott eine Freude machen. Also dieser Text sagt uns, wobei Gott in die Luft springt, wo sein Herz höher schlägt. Herrlich, wenn die Barmherzigkeit Jesu uns vor Augen ist und Gott uns Rückendeckung gibt. Wen möchtest du vielleicht besuchen? Wir brauchen heutzutage gar nicht erst uns durch Gefängnismauern kämpfen. Es gäbe so viele Menschen, bei denen wir klingeln können, die auch in ihrer Welt gefangen sind, die vielleicht nicht mehr rausgehen können, aus körperlichen oder psychischen Gründen. Und dann gibt es andere, die vielleicht auch einsam sind, vielleicht Alleinerziehende, die bei ihren Kindern bleiben müssen und die auch gar nicht weg können. Oder vielleicht Alleinlebende, die auch nicht immer den Mut aufbringen, irgendwo hinzugehen. Also es gäbe so viele, die wir besuchen können. Und es gäbe so viele, die wir mal einladen können. Es gäbe so viele, die wir wertschätzen können. Und wir können an alle unsere Ressourcen denken. Vielleicht wollen wir auch eine Woche einfach mal mehr Geld spenden, als wir es bisher tun, für irgendeinen wichtigen Zweck, um Strukturen in dieser Welt anzugehen, die nicht gerecht sind in Gottes Augen. Also 7 Wochen, mit oder ohne oder mit beidem, wie auch immer. Aber weil uns Gottes Liebe berührt hat, weil wir eine Vision vor Augen haben, dass uns Jesus vorangeht und seine Barmherzigkeit uns überwältigt und wir ihr folgen, wir in seinen Fußstapfen gehen und weil wir wissen, Gott ist mit uns, er schützt uns, er ist unsere Rückendeckung, dann wird unser Licht aufgehen wie die Morgenröte. Was für ein starker Bibelvers. Und unsere Heilung wird sprossen. Gottes Gerechtigkeit, die zu unserer eigenen wird, wird vor uns herziehen. Und die Herrlichkeit des Herrn wird deine Nachhut sein. Ich bete noch mit uns. Jesus, du hast in deiner Hingabe alles für uns gegeben, damit wir frei sein dürfen. Frei von Belastung und frei zu lieben. Weil du in uns Wohnung nimmst und uns die Kraft dazu gibst. Weil durch deinen guten Geist, der in uns wohnt, deine Liebe ausgegossen ist in unsere Herzen, wird das möglich, so eine Bewegung der Liebe in die Welt hinein. Und Jesus, wir freuen uns, dass wir da deinen Herzschlag aufnehmen dürfen und dass du uns deine Herrlichkeit verheißt, dass wir sie darin erleben und dass deine Herrlichkeit uns auf diesem Wege schützt und flankiert, vorausgeht, hinterhergeht, folgt, Spuren hinterlässt. Danke, dass wir im Abendmahl heute Zugehörigkeit zu dir feiern dürfen. Danke, dass du dich uns heute neu verbündest, uns einlädst in deinen Bund der Liebe und wir dieses Band fester knüpfen dürfen, dieses Band deiner Liebe in unserem Leben. Und dass wir dieses Band als Netz weiter knüpfen dürfen. Danke für dieses Vorrecht. Danke für deine Verheißung. Danke, dass du so eine gute Vision von unserem Leben hast, dass du uns berufst und dass du uns dazu die Vollmacht schenkst. In deinem Namen. Amen.